Wo Menschen zusammenleben, entstehen Spannungen, Ungerechtigkeit, verdeckte Manipulation, ungleiche Behandlung und Unversöhntes hinterlassen tiefe Spuren. In 5. Mose wird das Gesetz vor einer neuen Generation noch einmal entfaltet, mit erstaunlich konkreten Weisungen für das Miteinander. Hinter den detaillierten Regelungen steht kein harter Gesetzgeber, sondern ein gerechter und liebender Gott, der sein Volk schützt und ihm eine gereifte, aufrichtige Gemeinschaft schenken will. Gott nimmt Eingriffe in die Freiheit seiner Kinder äußerst ernst. Dass Entführung im Gesetz mit der Todesstrafe belegt wird, überrascht beim ersten Lesen. Wenn ein Mann gefunden wird, der einen von seinen Brüdern, von den Söhnen Israel, geraubt hat und ihn als Sklaven behandelt und verkauft hat, dann soll dieser Dieb sterben. Und du sollst das Böse aus deiner Mitte wegschaffen. Hier geht es nicht um einen Diebstahl von Sachen, sondern um einen Übergriff auf das innerste Gut eines Menschen, seine von Gott verliehene Freiheit und Würde. Wer einen Bruder raubt, macht sich an dem Eigentum Gottes zu schaffen. Vor Gott steht eine solche Tat neben dem Mord, weil der Entführer den anderen nicht mehr als eigenständige Person, sondern als Mittel zum eigenen Vorteil behandelt und ihm faktisch das Recht nimmt, sein Leben vor Gott zu gestalten. Wenn ein Mann einen seiner Brüder, die Kinder Israels, entführte und ihn als Sklaven behandelte oder verkaufte, so musste dieser Entführer getötet werden. Dieses Todesurteil macht die Schwere der Entführung deutlich, sie gilt als ebenso schwerwiegend wie Mord. Einen Menschen zu entführen ist demnach gleichbedeutend damit, ihn zu töten. Entführung ist eine schwere Sünde, die auf betrügerische Weise die Menschenrechte einer Person aufhebt. Im Licht des neuen Bundes lässt sich diese Schärfe nicht einfach relativieren, sondern sie legt den Maßstab offen, mit dem Gott auf jede Form von Vereinnahmung schaut. Die Kinder Israels sollten lernen, dass in ihrer Mitte kein Raum für versteckte Formen von Versklavung ist, auch nicht, wenn sie mit religiöser Sprache oder mit scheinbar guten Zielen verkleidet werden. Wo Gottes Regierung ernst genommen wird, dort wird jede Struktur, in der Menschen zu Objekten werden, in Frage gestellt. Dort werden Beziehungen geprüft, dienen sie wirklich der Freiheit vor Gott oder stärken sie die Macht Einzelner. Geistlich kann sich Entführung in feineren Gestalten wiederholen. Es ist möglich, im Namen von Gemeinde, Dienst oder geistlicher Verantwortung Menschen an sich zu binden. Man kann sie durch Schuldgefühle, subtile Angst oder übersteigerte Loyalität so stark an eine Person oder Gruppe knüpfen, dass sie sich nicht mehr frei vor dem Herrn bewegen. Eine solche geistliche Kidnappung raubt Christen ihre Verantwortung, selbst zu hören, zu prüfen und zu entscheiden. Der Leib Christi ist aber kein Besitzgebiet starker Persönlichkeiten, sondern gehört allein dem Herrn. Ihr seid teuer erkauft, werdet nicht Sklaven von Menschen. Wo Menschen einander geistlich besitzen, statt einander Christus zu überlassen, wird das Wesen der Gemeinde verletzt. Gott stellt seinem Volk eine Atmosphäre vor Augen, in der Freiheit geschützt und gestärkt wird. Seine Regierung will nicht kontrollieren, sondern bewahren. Freiheit bedeutet in der Schrift nicht Zügellosigkeit, sondern die Möglichkeit, in Verantwortung vor Gott zu lieben, zu dienen und zu wachsen. Deshalb gehört zur Freiheit immer die Achtung der Grenzen des anderen, seiner Zeit, seiner inneren Prozesse, seiner Gewissensentscheidungen. Wo das Gesetz von Christus, die Liebe, regiert, wird weder manipuliert noch gedrängt. Stattdessen entsteht Raum, in dem Geschwister aufstehen, eigene Gaben entdecken und Entscheidungen im Licht des Herrn treffen dürfen. Wenn ein Mann gefunden wird, der einen von seinen Brüdern, von den Söhnen Israel, geraubt hat und ihn als Sklaven behandelt und verkauft hat, dann soll dieser Dieb sterben. Und du sollst das Böse aus deiner Mitte wegschaffen. Ihr seid teuer erkauft, werdet nicht Sklaven von Menschen. Gottes kompromisslose Haltung gegenüber Entführung offenbart, wie ernst er jede Form von Vereinnahmung nimmt. Wo er uns innerlich dafür sensibilisiert, werden wir vorsichtiger mit Einfluss, sanfter im Leiten und mutiger darin, anderen die Freiheit vor ihm zu lassen. In einer Atmosphäre, in der niemand den anderen besitzt, können Berufungen reifen, Gaben sich entfalten und Beziehungen aufatmen. Es ist eine stille, aber kraftvolle Frucht der Gnade, wenn in einer Gemeinde nicht Furcht, sondern Freiheit das Miteinander prägt, Freiheit, die an Christus gebunden ist und gerade darum weit und heilend wirkt. Gott ist durch und durch gerecht, keine doppelten Maßstäbe. Gottes Regierung unter seinem Volk ist von einer Klarheit geprägt, die uns oft schärfer vorkommt als unsere eigenen Maßstäbe. Nicht sollen Väter um der Söhne willen getötet werden und Söhne sollen nicht um der Väter willen getötet werden, sie sollen jeder für seine Sünde getötet werden. Niemand wird für die Schuld eines anderen verurteilt, auch nicht aus familiärer Solidarität oder aus dem Wunsch, eine Linie um jeden Preis zu schützen. Damit wird etwas Grundlegendes sichtbar, vor Gott steht jeder Mensch eigenständig, mit eigener Verantwortung, eigener Schuld, eigener Antwort. Gerechtigkeit wird nicht entlang von Zugehörigkeiten und Sympathien verbogen. Vers 16 offenbart Gottes Gerechtigkeit. Alle Aspekte der göttlichen Regierung unter den Kindern Israels zeigen, dass Gott gerecht ist. Als solcher wird er nichts Ungerechtes in seinem Volk zulassen. Ähnlich deutlich ist die Anweisung für die Richter, wenn ein Rechtsstreit zwischen Männern entsteht und sie vor Gericht treten, und man richtet sie, dann soll man den Gerechten gerecht sprechen und den Schuldigen schuldig. Das klingt selbstverständlich, ist es aber im Alltag nicht. Die Versuchung, die Wahrheit zu beugen, aus Freundschaft, aus Angst vor Konsequenzen, aus Furcht vor Konflikten, ist groß. Gottes Ordnung verlangt, dass der Gerechte auch als gerecht benannt und der Schuldige nicht geschont wird, ohne ihn zu vernichten. Selbst die Strafe mit Schlägen ist begrenzt, damit der Schuldige nicht entwürdigt wird. Gerechtigkeit nach Gottes Herzen ist weder weich noch brutal, sie ist fest und zugleich menschenwürdig. Ein besonders sprechendes Bild für Gottes Abscheu gegenüber doppelten Maßstäben sind die Vorschriften zu Gewichten und Maßen, du sollst nicht zweierlei Gewichtsteine in deinem Beutel haben, einen großen und einen kleinen. Du sollst nicht zweierlei Eva in deinem Haus haben, ein großes und ein kleines. Vor Gott ist es ein Greuel, wenn nach außen hin Fairness gezeigt wird, innerlich aber schon geklärt ist, welche Waage heute benutzt wird. Es ist die Kultur der versteckten Ausnahme, streng im Urteil über andere, großzügig in der Selbstauslegung, unnachgiebig, wenn Fremde versagen, schützend und relativierend, wenn es die eigenen Leute betrifft. Im Gemeindeleben spiegelt sich das schnell wider. Wenn Fehler von Leitern anders bewertet werden als die von einfachen Geschwistern, wenn in unserer Familie Maßstäbe gelten, die wir anderen auflegen, uns selbst aber erleichtern, wenn wir bei manchen Personen immer das Beste annehmen, bei anderen unbewusst das Schlechteste, dann entstehen Risse. Misstrauen wächst, weil das Empfinden entsteht, hier zählt nicht, was wahr ist, sondern wer mit wem verbunden ist. Gott dagegen möchte eine Gemeinschaft, in der seine Gerechtigkeit wie Licht ist, durchsichtig, verlässlich, gleich für alle. Denn ein Greuel für den Herrn, deinen Gott, ist jeder, der dieses tut, jeder, der Unrecht tut. Nicht sollen Väter um der Söhne willen getötet werden und Söhne sollen nicht um der Väter willen getötet werden, sie sollen jeder für seine Sünde getötet werden. Wenn ein Rechtsstreit zwischen Männern entsteht und sie vor Gericht treten, und man richtet sie, dann soll man den Gerechten gerecht sprechen und den Schuldigen schuldig. Die Absage Gottes an doppelte Maßstäbe führt uns weg von der bequemen Mischung aus Härte und Nachsicht, die sich nach unseren Sympathien richtet. Sie ruft hinein in ein ehrliches, transparentes Miteinander, in dem Schuld nicht verschleiert und doch kein Mensch abgeschrieben wird. Im Spiegel dieser Gerechtigkeit entdecken wir unsere eigenen blinden Flecken und zugleich die Einladung, uns tiefer auf Christus zu stützen, der allein vollkommen gerecht ist. Wer sich seiner Gnade anvertraut, muss andere nicht mehr kleinreden, um selbst besser dazustehen, sondern darf lernen, Wahrheit auszusprechen und zugleich Hoffnung zu wecken. Gottes Herz für Fruchtbarkeit, Würde und geistliche Nachkommenschaft. Mitten in den rechtlichen Bestimmungen der Wiederholung des Gesetzes taucht eine Regelung auf, die sehr persönlich wirkt, wenn Brüder zusammen wohnen und einer von ihnen stirbt und hat keinen Sohn, dann soll die Frau des Verstorbenen nicht auswärts einem fremden Mann angehören. Ihr Schwager soll zu ihr eingehen und sie sich zur Frau nehmen und mit ihr die Schwagerehe vollziehen. Und es soll geschehen, der Erstgeborene, den sie gebiert, soll den Namen seines verstorbenen Bruders weiterführen, damit dessen Name aus Israel nicht ausgelöscht wird. Hinter dieser Ordnung steht kein kaltes Familienrecht, sondern Gottes sorgfältige Sorge um Würde und Kontinuität. Der Name des Verstorbenen soll nicht einfach verschwinden, seine Linie nicht in Vergessenheit geraten. Gott nimmt wahr, was menschlich klein erscheinen mag, ein Name, eine Familie, ein Erbe. Dieses Urteil offenbart Gottes Liebe, aus seiner Liebe zu dem Verstorbenen wollte Gott, dass dessen Name im Volk bewahrt werde. Außerdem zeigt es, dass Gott sein Volk fruchtbar haben möchte. Gott liebt sein Volk und wünscht, dass es Frucht bringt. Das Gesetz der Schwagerehe zeigt, wie sehr Gott bleibende Frucht wertschätzt. Kinder waren nicht nur persönliche Freude, sondern Ausdruck davon, dass das Leben weitergeht, dass ein Platz im Volk Gottes nicht leerlaufen muss. Wenn der Bruder sich weigert, diese Aufgabe zu übernehmen, trägt seine Weigerung eine öffentliche Konsequenz, die Zeremonie des Schuhausziehens und der Spucke. Damit wird seine Verantwortung sichtbar markiert. Es geht nicht um Demütigung der Person, sondern um das Zeichen, hier ist jemand, der die ihm anvertraute Möglichkeit, Leben weiterzugeben und einen Namen zu bewahren, bewusst abgelehnt hat. Gottes Herz ist anders, er liebt es, wenn das, was er beginnt, nicht im Sand verläuft. Im Licht des neuen Bundes tritt neben die leibliche Fruchtbarkeit die geistliche. Gott wünscht sich, dass unser Leben Spuren in anderen hinterlässt, die über uns hinausreichen. Paulus spricht von Gemeinden als unserem Ruhmeskranz und unserer Freude. Wer das Evangelium teilt, wer andere im Glauben begleitet, wer Menschen durch Gebet und Dienst auf Christus hinweist, steht in einer ähnlichen Linie wie der Bruder im Gesetz der Schwagerehe. Er hilft mit, dass ein Name nicht erlischt, nicht der eigene, sondern der Name Christi im Leben anderer. Geistliche Kinder sind nicht unser Besitz, aber sie sind eine Frucht, die Gott ehrt. Bemerkenswert ist, dass die gleiche Gesetzespassage, die Fruchtbarkeit schützt, auch die Würde in konfliktreichen Situationen bewahrt. Wenn Männer miteinander raufen, ein Mann und sein Bruder, und die Frau des einen eilt herbei, um ihren Mann aus der Hand dessen, der ihn schlägt, zu retten, und sie streckt ihre Hand aus und greift an seine Geschlechtsteile, dann sollst du ihr die Hand abhauen, du sollst nicht schonen. Diese drastische Formulierung ist Ausdruck dafür, dass auch im Eifer der Verteidigung die Intimsphäre und Würde des anderen nicht verletzt werden darf. Not und Hitze des Gefechts rechtfertigen nicht jedes Mittel. Gottes Heiligkeit reicht bis in die Art und Weise, wie wir einander helfen und wie wir Konflikte austragen. Wenn Brüder zusammen wohnen und einer von ihnen stirbt und hat keinen Sohn, dann soll die Frau des Verstorbenen nicht auswärts einem fremden Mann angehören. Ihr Schwager soll zu ihr eingehen und sie sich zur Frau nehmen und mit ihr die Schwagerehe vollziehen. Und es soll geschehen, der Erstgeborene, den sie gebiert, soll den Namen seines verstorbenen Bruders weiterführen, damit dessen Name aus Israel nicht ausgelöscht wird. Wenn Männer miteinander raufen, ein Mann und sein Bruder, und die Frau des einen eilt herbei, um ihren Mann aus der Hand dessen, der ihn schlägt, zu retten, und sie streckt ihre Hand aus und greift an seine Geschlechtsteile, dann sollst du ihr die Hand abhauen, du sollst nicht schonen. Gottes Anordnungen zur Schwagerehe und seine genaue Sorge um Würde und Grenzen zeigen, wie sehr er bleibende Frucht mit Achtung verbindet. Er drängt nicht, aber er lädt dazu ein, unser Leben so zu führen, dass andere darin Heimat finden und Christus darin sichtbar wird. Wer sich nicht auf die bloße Frage nach Erfolg einlässt, sondern Gottes Blick übernimmt, entdeckt, jede treue Beziehung, jedes geduldige Begleiten, jeder respektvolle Umgang ist bereits eine Saat. In Gottes Händen geht sie nicht verloren. Diese Perspektive schenkt Ruhe und zugleich leise Entschlossenheit, das Miteinander so zu gestalten, dass Frucht und Würde sich nicht ausschließen, sondern einander durchdringen. Herr Jesus Christus, du gerechter und barmherziger König, danke, dass deine Gebote nicht dazu da sind, uns einzuengen, sondern unsere Freiheit, unsere Würde und unsere Gemeinschaft zu schützen. Richte unsere Herzen neu aus, wo wir andere vereinnahmt, mit Worten erniedrigt oder mit doppelten Maßstäben gemessen haben, und reinige uns von verborgenem Unrecht. Lass uns in deiner Gemeinde Menschen sein, die die gleiche Waage für alle benutzen, die Leben weitergeben und geistliche Nachkommenschaft hinterlassen. Stärke uns durch deinen Geist, damit in unserem Miteinander etwas von deiner Gerechtigkeit, deiner Wahrheit und deiner liebevollen Strenge sichtbar wird und dein Name geehrt wird. Amen.